begrüße euch sehr herzlich an diesem Morgen. Wir haben heute wieder einen Text aus dem Alten Testament, 2. Mose 12, Vers 29 bis 42, Gottes gewaltige Befreiung, in unserer Lutherbibel auf der Seite 109. Und zur Mitternacht schlug der Herr alle Erstgeburt in Ägyptenland, von dem ersten Sohn Pharaos an, der auf seinem Stuhl saß, bis auf den ersten Sohn des Gefangenen im Gefängnis und alle Erstgeburt des Viehs. Da stund Pharao auf und alle seine Knechte in derselben Nacht und alle Ägypter und ward ein groß Geschrei in Ägypten, denn es war kein Haus, da nicht ein Toter innen wäre. Und er forderte Mose und Aaron in der Nacht und sprach: Machet euch auf und zieht aus von meinem Volk, ihr und die Kinder Israel, geht hin und dienet dem Herrn, wie ihr gesagt habt. Nehmet auch mit euch eure Schafe und Rinder, wie ihr gesagt habt, geht hin und segnet mich auch. Und die Ägypter drungen oder drängten das Volk, dass sie eilend aus dem Lande trieben, denn sie sprachen: Wir sind alle des Todes. Und das Volk trug den rohen Teig, ehe denn er versäuert war, zu ihrer Speise, gebunden in ihren Kleidern, auf ihren Achseln. Und die Kinder Israel hatten getan, wie Mose gesagt hatte, und von den Ägyptern gefordert, silberne und güldene Geräte und Kleider. Dazu hatte der Herr dem Volk Gnade gegeben von den Ägyptern, dass sie ihnen leiden und entwandten es den Ägyptern. Also zogen aus die Kinder Israel von Ramses gen Sukkot 600.000 Mann zu Fuß ohne die Kinder und zog auch mit ihnen viel Pöbelvolk und Schafe und Rinder und fast viel Viehs. Und sie buckten aus dem rohen Teige, den sie aus Ägypten brachten, ungesäuerte Kuchen, denn es war nicht gesäuert, weil sie aus Ägypten gestoßen wurden und konnten nicht verziehen und hatten ihnen sonst keine Zehrung zubereitet. Die Zeit aber, die die Kinder Israel in Ägypten gewohnt haben, ist 430 Jahre. Da dieselben um waren, ging das ganze Heer des Herrn auf einen Tag aus Ägyptenland. Darum wird diese Nacht dem Herrn gehalten, dass er sie aus Ägyptenland geführt hat. Und die Kinder Israel sollen sie dem Herrn halten, sie und ihre Nachkommen. In den Kapiteln vor unserem Text lesen wir, wie Gott dem Pharao immer wieder Plagen sandte, damit er endlich bereit war, das Volk Israel, das er unter sich versklavt hatte, wegziehen zu lassen. Israel lebte in Ägypten unter Pharao. Sie waren unterdrückt, zu harter Arbeit gezwungen. Mit seiner militärischen Überlegenheit hatte Pharao die Israeliten furchtbar gequält und ihnen großes Unrecht getan. Und Gott hatte dem Pharao durch Mose ausrichten lassen, dass er das Volk Israel ziehen lassen sollte, auch wenn das menschlich gesehen vollkommen aussichtslos war. So lesen wir in 2. Mose 5, Vers 1 bis 2. Danach gingen Mose und Aaron hinein und sprachen zu Pharao: So sagt der Herr, der Gott Israels, lass mein Volk ziehen, dass mir's ein Festhalte in der Wüste. Pharao antwortete: Wer ist der Herr, dessen Stimme ich hören müsse und Israel ziehen lassen? Ich weiß nicht von dem Herrn, will auch Israel nicht lassen ziehen. Pharao reagiert, wie viele Menschen heute auch. Er sagt: Wer ist der Herr, dessen Stimme ich hören müsse und Israel ziehen lassen? Pharao hatte keine Ahnung, wie groß und allmächtig Gott war. Dass Gott alle Macht gegeben ist, alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden. Deshalb nahm er Gottes Anweisung nicht ernst, wie das viele Menschen heute auch tun. Und Gott schickte 10 Plagen über ganz Ägypten, um den Pharao zum Gehorsam zu zwingen. Und die letzte Plage hat schließlich dazu geführt, dass Pharao sich unter Gott gebeugt hat, und davor wurden sie in unserem Text berichtet. Am Anfang von 2. Mose 11 wird die 10. Plage angekündigt und Gott sagt, dass er um Mitternacht alle Erstgeburt in Ägypten umbringen würde. Das heißt, immer der älteste Sohn in jeder Familie und von allen Tieren musste sterben, weil Pharao sich Gott nicht beugen wollte. Und diese Plage kam über alle Menschen ohne Rücksicht, wer es war. Gott erschlug alle Erstgeburt in jedem Haus der Ägypter. Gott kam nach 2. Mose 12, Vers 23. Gott selber kam als Verderber an jede Türe, um die Erstgeborenen umzubringen. Um zu erkennen, wo die Israeliten wohnten, hatte Gott den Israeliten durch Mose befohlen, dass sie ein fehlerloses Lamm schlachten sollten und mit dem Blut dieses fehlerlosen Lammes den oberen Türpfosten und die Türpfosten links und rechts der Haustüre mit Blut einstreichen sollten. Und überall, wo man Gott gehorsam war, wo man bereit war, dem Wort des Herrn zu vertrauen, dass er durch Mose ihnen sagte, dort fand der Verderber oder der Richter Blut an den Türpfosten der Haustüre. Und so wusste Gott, dass diese Familie ein makelloses Lamm geschlachtet hatte und das Blut dieses Lammes an die Pfosten gestrichen wurde. Und Gott zog an den blutigen Haustüren vorüber und erschlug dort nicht die Erstgeburt, wo er das Blut gesehen hatte. Das heißt, das Blut verhinderte die Tötung des Erstgeborenen, weil bereits ein schuldloses, fehlerloses Lamm stellvertretend gestorben war. Aber bei allen anderen Häusern, die nicht das Zeichen des Blutes an ihren Türpfosten hatte, machte Gott keinen Unterschied und tötete die Erstgeburt, egal wer es war. Das ist mein erster Punkt für heute. Bei Gott sind alle Menschen gleich, Vers 29. In Römer 2, Vers 11 steht, denn es ist kein Ansehen der Person vor Gott. Gott ist vollkommen gerecht. Vor ihm sind alle Menschen gleich. Was bei Menschen nicht möglich ist, das gilt bei Gott ohne Wenn und Aber. Gott ist auch vollkommen fair in seinem Urteil. Er ist unbestechlich. Er nimmt keine Rücksicht auf deine gesellschaftliche Stellung. So sehen wir das auch in 2. Mose 12, Vers 29, in dem ersten Vers von unserem Predigttext. Und zur Mitternacht schlug der Herr alle Erstgeburt in Ägypten von dem ersten Sohn des Pharaos an, der auf seinem Stuhl saß, bis auf den ersten Sohn des Gefangenen im Gefängnis und alle Erstgeburt des Viehs. Der erstgeborene Sohn des Pharaos, der auf seinem Thron saß, musste sterben. Und auch der erstgeborene Sohn des Gefangenen im Gefängnis musste sterben. Das bedeutet, Gott hat keine Lieblinge, die er einfach durchwinkt, wenn er uns richtet. Gott interessiert sich nicht dafür, dass du ein Millionär bist. Er drückt auch kein Auge zu, weil du zu den Ärmsten der Armen gehörst. Im Gericht Gottes werden wir weder Status noch Position haben. Das wird dich nicht retten. Gott wird dich auch nicht von seinem Gericht ausnehmen, weil du hilfebedürftig, weil du mittellos und arm bist. Egal ob Pharao oder Gefangener, das bringt dir alles nichts, denn bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. 1. Petrus 1, 17, sinnt mal ihr den zum Vater anrufet, und es kommt es, der ohne Ansehen der Person richtet, nach eines jeglichen Werk. Das muss uns klar sein. Titel, Stellungen, Berühmtheit haben überhaupt keinen Einfluss auf das, wie Gott dich sieht. Wir alle haben ja oft eine vollkommen falsche Einstellung zu uns selber. Wir glauben, ich bin ein ganz guter und ich bin auch ein ganz wichtiger Mensch. Ich bin zwar kein Regierungschef, aber ich bin zumindest verantwortlich für meine Familie. Ich habe Bereiche, in denen ich erfolgreich bin. Ich habe Menschen, für die ich sehr wichtig bin. Auch war ich immer bemüht, ein guter Mensch zu sein. Ich habe alles getan, was ich tun konnte. Ich war immer freundlich zu meinen Kollegen und habe mich für andere aufgeopfert. Ich habe hart gearbeitet. Ich habe meine Familie versorgt. Ich habe mich für andere aufgeopfert. Es ist doch alles gut bei mir. Dann lass dir heute Morgen sagen, bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Alle deine Mühe, all dein Einsatz wird dich vor dem gerechten Gericht Gottes nicht retten können. Manche Menschen lehnen ja alle Verantwortung für ihr Leben ab. Sie sagen, das Leben war nicht fair zu mir. Ich hatte nicht das Elternhaus wie viele andere. Ich hatte kein Geld. Meine Eltern hatten keine Zeit für mich. Ich hatte nicht die gleichen Chancen. Ich war benachteiligt. Ich komme aus einem sozialen schwachen Umfeld. Ich war krank und behindert geboren. Ich musste mich mit meinen Problemen herumschlagen, das ganze Leben. Ich habe nicht die gleichen Voraussetzungen wie viele andere Menschen, die ich kenne. Gott wird auch mit Sicherheit das in seine Bewertung mit einfließen lassen. Dann muss ich dir heute die ernüchternde Nachricht mitteilen, das wird dir nicht helfen. Dein Lebenslauf, so gut oder elend er auch sein mag, er wird dich vor dem gerechten Gericht Gottes nicht retten können. Denn vom Pharao bis zum Gefangenen, vom Mächtigsten bis zum Geringsten, musste jede Erstgeburt sterben. Und wenn wir uns dann vor Augen führen, dass das wahre Gericht Gottes uns allen noch bevorsteht und dass wir alle vor dem Thron Gottes erscheinen müssen, dann wird uns bewusst, wie ernst diese Botschaft ist. Vor Gott gibt es kein Ansehen der Person. Da hilft dir keine Entschuldigung, kein dickes Bankkonto, kein gutes soziales Verhalten. Auch die Tatsache, dass du es schwer im Leben hattest, dass du benachteiligt warst, hilft dir nicht. Um in der Geschichte zu bleiben, ohne dem Blut am Türpfosten deines Herzens, dem Blut des Passahlammes Jesus Christus, der am Kreuz auf Golgatha für dich sein Blut vergossen hat, deine Schuld bezahlt hast, wirst du im Gericht Gottes niemals bestehen können. Ohne das vergossene Blut unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus, das wir im Glauben an die Türpfosten unseres Herzens malen, oder um deutlicher es auszudrücken, dass wir persönlich annehmen, indem wir Jesus um Vergebung bitten und ihn bitten, der Herr unseres Lebens zu sein. Ohne dieses Blut wirst du verurteilt. Und du kommst ganz sicher in die Hölle. Ohne Jesus werden wir niemals gerettet. 1. Petrus 1, 17 bis 19. Und sintemal ihr den zum Vater anrufe, der ohne Ansehen der Person richtet, nach eines jeglichen Werks, so führet euren Wandel, solange ihr hier wallet, also solange wir hier leben, mit Furcht und wisset, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem eitlen Wandeln, von unserem stolzen Wandeln nach väterlicher Weise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Da haben wir die Verbindung zum Alten Testament. Hier steht es, wir sind mit dem Blut Christi, der ohne Sünde unbefleckt und unschuldig war, erlöst von unserem stolzen, von unserem eitlen Wandeln, wo wir gemeint haben, wir können uns aus eigener Kraft erlösen. Kein Mensch kann ohne Vergebung und ohne Jesus in den Himmel kommen. Das wird niemals passieren. Gott ging als Richter und Verderber durch das Land. Und er untersuchte die Türrahmen der Häuser. Da, wo es Gläubige fand, dort fand er das Blut eines makellosen Opferlammes. Jeder, der dieses Blut an seine Türpfosten gestrichen hatte, drückte dadurch aus, ich vertraue dem Wort Gottes, das mir durch Mose gesagt wurde. Ich vertraue darauf, dass das Lamm für mich Rettung bedeutet. Meine Hoffnung beruht allein darauf, dass jemand anderes für mich in den Tod ging. Nur das Blut Jesu allein rettet uns. Nur das Blut Jesu erlöst dich und bringt dich in den Himmel. Vor dem gerechten Gott zählt nicht, wer du bist, und es zählt vor allem auch nicht, welche Vorstellungen du über Gott hast. Das ist vollkommen irrelevant. Gott fragt dich nicht mal nach deinen Vorstellungen. Vor Gott zählt nur deine Bereitschaft, in Demut Jesus um Vergebung zu bitten und ihn anzunehmen und ihm zu gehören. Denn nur wer sich zu Jesus bekehrt, der bekommt im Gericht Gottes die Zusage, dass ihm vergeben wurde, weil er im Buch des Lebens steht. Wir lesen davon in Offenbarung 12, Vers 20 und Vers 12 und 15. Dort wurde uns berichtet vom großen weißen Thron, das große Endgericht, bei dem alle Menschen vor Gott erscheinen müssen. Und ich sah die Toten, beide groß und klein, stehen vor Gott. Millionen, Milliarden von Menschen. Und die Bücher wurden aufgetan und ein anderes Buch ward aufgetan. Welches ist des Lebens, das Buch des Lebens? Und die Toten wurden gerichtet nach der Schrift in den Büchern, nach ihren Werken. Das heißt, da steht alles drin, was du gemacht hast. Und so jemand ward nicht erfunden, geschrieben in dem Buch des Lebens, der ward geworfen in den feurigen Pfuhl. So wie Gott damals in Ägypten durch die Häuser ging und nach dem Blut an den Türrahmen schaute, so wird der Tag kommen, an dem Jesus wiederkommt, und er wird Ausschau halten nach denen, die Jesus als ihren Herrn und Heiland angenommen haben. Er wird Ausschau halten nach denen, die ihm vertrauen und ihn im Glauben angenommen haben, die zu ihm gehören. Und die Frage ist, wird er dich bei denen finden, die durch sein Blut reingewaschen wurden? Hast du in Demut Jesus um Vergebung gebeten und ihn angenommen? Es ist doch nur eine Frage des Stolzes. Diese Frage entscheidet bei jedem von uns über Himmel und Hölle, über gerettet oder verloren, über erlöst oder verdammt. Deshalb ist die wichtigste Frage, die wir einem Menschen stellen können, hast du Vergebung deiner Schuld? Hast du Jesus angenommen? Kommen wir zurück zu unserem Text. Zweiter Punkt, Gottes Gericht erzwingt eine bedingungslose Kapitulation. Der Pharao war lange Zeit dickköpfig. 9 schwerwiegende Plagen, Warnungen Gottes und Gerichte Gottes musste Gott schicken, bis Pharao zur Einsicht kam. Pharao war ein sturer und verblendeter Tyrann. Und auf der anderen Seite, da waren die Israeliten, die lange warten mussten, bis Gott endlich sie aus ihrer Sklaverei befreite. Gott hatte ihnen bereits versprochen, dass er das tun würde, aber es war noch nicht so weit. Der Pharao zeigte noch keinerlei Einsicht. 2. Mose 6,1, der Herr sprach zu Mose: Nun sollst du sehen, was ich Pharao tun werde, denn durch eine starke Hand muss er sie ziehen lassen. Er muss sie noch durch eine starke Hand aus seinem Lande von sich treiben. Gott hat versprochen, dass er sein Volk mit einer starken Hand aus der Sklaverei befreien würde. Und daran hielten sich die Israeliten fest. Aber es dauerte noch. Aber am Ende kam es so. 2. Mose 12, Vers 30. Da stand Pharao auf und alle seine Knechte in derselben Nacht und alle Ägypter und ward ein groß Geschrei in Ägypten, denn es war kein Haus, da nicht ein Toter ihnen wäre. Und er forderte Mose und Aaron in der Nacht und sprach: Machet euch auf und zieht aus von meinem Volk, ihr und die Kinder Israel, geht hin und dienet dem Herrn, wie ihr gesagt habt. Hier spricht der Mann, der gar nicht so lange her geschworen hat, dass er niemals tun würde, was Gott von ihm verlangte. Das wollte er einfach nicht. Er war entschlossen, sich Gott entgegenzustellen. Aber jetzt, nach der 10. Plage, war er bereit, bedingungslos zu kapitulieren. Er streckte die Waffen. Nach der 9. Plage noch, in der es 3 Tage und Nächte vollkommen finster war, da sagte er noch zu Mose in 2. Mose 10, Vers 28, und Pharao sprach zu ihm: Gehe von mir und hüte dich, dass du nicht mehr vor meine Augen kommest. Denn welches Tages, da du vor meine Augen kommst, sollst du sterben? Hören wir diese Worte voller Stolz und Hochmut. Hier wird ein Pharao, der meinte, dass er immer noch alles in der Hand hatte. Gotteslästerlich. Aber dann kommt Gott und tötet alle Erstgeburt im Land. Wir sehen plötzlich eine totale Wendung bei Pharao. Pharao war bereit, bedingungslos zu kapitulieren. Das war eine 180-Grad-Wendung. Bisher waren die Israeliten rechtlose Sklaven. Jetzt nennt er sie Kinder Israel. Und dann sagt er, machet euch auf und zieht aus von meinem Volk, ihr und die Kinder Israel, geht hin und dienet dem Herrn, wie ihr gesagt habt. Bisher meinte Pharao, dass er Gott nicht kannte. Bisher sagte er, wer ist der Herr? 2. Mose 5, Vers 2, Gott antwortete, wer ist der Herr, die Stimme ich hören müsse und Israel ziehen lassen? Ich weiß nicht von dem Herrn, will auch Israel nicht ziehen lassen. Pharao sagt, ich weiß nichts von dem Herrn, von dem ihr redet. Und 10 Plagen später sagt er, geht hin und dienet dem Herrn, wie ihr gesagt habt. Plötzlich redet auch Pharao vom Herrn. Nach dem Tod seines Sohnes hatte er verstanden, wie groß Gott war. Nach 10 Plagen hatte er den Herrn, den vorher noch nicht kannte, kennengelernt. Bisher verlangte Pharao, dass sie ihm dienen sollten. Und jetzt sagt er, geht hin und dienet dem Herrn. Bisher wollte er sie nicht gehen lassen. Und jetzt sagt er, machet euch auf und zieht aus von meinem Volk. Pharao hatte nichts mehr zu verhandeln, nichts mehr zu reden mit Mose und Aaron. Er war bereit, vor Gott bedingungslos zu kapitulieren. Er hatte verstanden, diesen Kampf gegen Gott werde ich niemals gewinnen. Pharao wusste jetzt, wenn ich so weitermache, komme ich immer tiefer in mein Elend. Und er war bereit, das ganze Volk ohne jede Auflagen ziehen zu lassen. Was für ein Wunder. Vorher vollkommen undenkbar, der mächtigste Herrscher geht in die Knie. Diese vollkommene Kapitulation steht hier als Beispiel, um uns zu zeigen, wie Gott mit allen Menschen umgehen wird, die ihre Knie nicht vor ihm beugen, die nicht annehmen wollen. Mit seiner störrischen Haltung hat Pharao nichts gewonnen. Wie oft hat er Nein zu Gott gesagt? Wie oft hat er zuerst Ja zu Gott gesagt und am Ende seine Meinung geändert? Und am Ende musste er alle Bedingungen Gottes annehmen, alle. Wisst ihr, das ist ein sehr ernstes Thema. Es ist besser, Gott gehorsam zu sein und aufzuhören, ihm zu widerstehen. Es gibt nichts Besseres, als Jesus als seinen Herrn und Heiland anzunehmen. Weißt du, ein Gott, der sein Blut für dich vergossen hat, der will doch nur das Beste für dich. Jesus will dich herausführen aus der Sklaverei der Sünde. So wie die Israeliten aus der Gefangenschaft der Sünde. Deshalb tu Buße und kapituliere vor ihm. Widerstehe ihm nicht. Er will dir so gerne vergeben. Es macht keinen Sinn, Gott widerstehen zu wollen. Jeder Mensch wird ganz sicher an den Punkt kommen, an dem er vor Gott seine Knie beugen muss, egal wie gottlos er heute ist, an dem er seine Waffen streckt. Und ich hoffe für jeden Menschen, dass es dann nicht zu spät ist wie bei Pharao. Da hatte Gott bereits Gericht gesprochen und getötet. Bei uns bringt das Gericht Gottes die Hölle. für alle, die Jesus nicht angenommen haben. Deshalb, Hebräer 3,15 sagt die Bibel, heute, so ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. Und dann sagt Pfarrer noch etwas, was viele Menschen heute auch tun. Einerseits will er von Gott nichts wissen. Er will sich ihm nicht unterordnen. Und dann sagt er in 2. Mose 12, 32, nehmt auch mit euch eure Schafe und Rinder, wie ihr gesagt habt, geht hin. Und dann sagt er, und segnet mich auch. Jetzt will Pharao plötzlich den Segen Gottes für sich. Das ist fast schon dreist. Aber es gibt nicht einmal einen Teilsegen für den Pharao. Es gibt keinen Segen. Warum nicht? Weil der Herrscher Pharao Gottes Segen und seine Gunst ohne Buße und Umkehr wollte. Und das gibt es nicht. Er wollte nur das fette Fleisch, den Wohlstand, das einfache Leben. Aber er wollte nicht umkehren. Buße und Umkehr waren bei Pharao nicht zu finden. Pharao übernahm auch keine persönliche Verantwortung für das Desaster, in das er sich und sein Volk mit seinem Ungehorsam geführt hatte. Er wollte den Segen ohne Buße, ohne die Bitte um Vergebung. Und wisst ihr, das gibt es nicht. Er wollte den Segen ohne Pflicht, ohne den Preis dafür zu bezahlen. Er wollte den Segen ohne Unterordnung unter den Willen Gottes. Er wollte den Segen und er wollte trotzdem der alte Pharao bleiben. Und das geht nicht. Dass Pharao keine echte Buße zeigte und dass es nur ein leeres Lippenbekenntnis war, zeigt sich in 2. Mose 14, als er dem Volk Gottes nachjagte und er es zurückholen wollte. Und doch will Pharao den Segen Gottes. Aber eines müssen wir uns merken. Gott wird niemanden segnen, der nicht Buße tut über seiner Sünde. Das gilt für uns alle. So ist das auch mit den Menschen heute. Sie wollen den Segen Gottes für ihre Ehe, für ein Haus, für einen Gegenstand, für ihren Beruf, für ihre Kinder. Und das geht nicht, wenn wir Jesus nicht annehmen wollen, wenn wir uns ihm nicht unterordnen wollen. Wer keine persönliche Beziehung zu Jesus hat, der bekommt den Segen Gottes nicht. Warum denn auch? Solche Menschen sind doch nicht bereit, sich vor Gott zu demütigen. Wie kann er sie dann segnen? Wer sich Gott nicht unterordnet, den wird Gott nicht segnen. Ist heute so mit dann geworden, alles Mögliche zu segnen. Aber das muss uns doch klar zu sein. Es gibt Menschen, die fragen nach Gebet, sie suchen geistlichen Rat, sie wollen den Segen für ihr Leben, sie wollen Segen für die Beerdigung. Aber die Konsequenzen eines gottgeweihten Lebens wollen sie nicht haben. Aber der Segen Gottes ist nur für die, die dem Blut Jesu vertrauen, die das Blut Jesu an die Türpfosten ihres Herzens gemalt haben, die zu Jesus gehören und Buße getan haben und ihn um Vergebung gebeten haben. Das wollte Pharao nicht verstehen. Vielleicht haben wir das auch nicht verstanden. Segen ist für die, die sich vor Gott gedemütigt haben und dem Blut Jesu vertrauen. Und der Segen ist für dich, wenn du Christus vertraust, wenn du zu ihm gehörst und sonst nicht. Wenn du sagst, Jesus, ich glaube, dass du auch für meine Schuld bezahlt hast, dann öffnet unser Herr die Schleusen des Himmels und Jesus kommt mit seinem Geist in dein Leben und der Segen Gottes kommt über dich. Kolosser 2, Vers 9, denn in ihm, in Jesus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Jesus gibt dir Vergebung, Liebe, Barmherzigkeit, er gibt dir Gnade, er gibt dir Hoffnung, er gibt dir Kraft, Durchtragen im Leid, Frieden, der höher ist als alle Vernunft, das versteht kein Mensch mehr. Und du hast plötzlich keine Angst mehr vor dem Tod, weil du weißt, dass du einen Platz im Himmel hast, dass du ewiges Leben hast. Und du wirst für immer bei deinem Herrn sein, wenn dieses Leben hier vorbei ist. Das sind übrigens alles Dinge, die du auf dieser Welt nicht kaufen kannst. Nicht kaufen kannst. Und das ist wahrer geistlicher Segen. Und dieser Segen ist nur für die, die dem Blut des Lammes vertrauen und sich zu Jesus bekehrt haben. Mein dritter Punkt: von Gott bewahrt und überreich gesegnet. Statt den Pharao zu segnen, segnet Gott sein Volk. Und wie er es segnet, ist nicht zu fassen. Sie haben viele Jahre gewartet und gelitten. Sie sehnten sich nach Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten. Gott hatte den Widerstand des Pharaos gebrochen, obwohl Pharao der größte Herrscher der damaligen Welt war. Und jetzt zogen sie aus. Und hören wir, wie sie Ägypten verlassen haben. 2. Mose 12, 33. Und die Ägypter drängten das Volk, dass sie eilend aus dem Lande trieben, denn sie sprachen: Wir sind alle des Todes. Während die Ägypter noch über ihre toten Erstgeborenen weinten und sie begruben, die Gott umgebracht hatte, bekamen sie es mit der Angst zu tun. Und sie drängten die Israeliten, so schnell wie möglich zu gehen. Früher hatten sie alles getan, um zu verhindern, dass die Israeliten gingen, weil sie billige Arbeitskräfte und Sklaven waren. Aber jetzt bekamen sie es mit der Angst zu tun, weil sie verstanden hatten, dass es vollkommen sinnlos ist, dem lebendigen Gott zu widerstehen. So wie es bei dir auch vollkommen sinnlos ist, dem lebendigen Gott zu widerstehen. Und sie baten die Israeliten, so schnell wie möglich Gott gehorsam zu sein, damit Gott sie nicht noch mehr bestrafte. 2. Mose 12, 34. Und das Volk trug den rohen Teig, ehe denn er versäuert war, zu ihrer Speise gebunden in ihren Kleidern auf ihren Achseln. Normalerweise ließ man den Brotteig stehen, dass er durchsäuert wurde. Und dann hat man ihn gebacken. Aber der Auszug aus Ägypten musste so schnell gehen, dass dafür keine Zeit blieb. Also wurde der rohe, ungesäuerte Teig mitgenommen. Vers 35. Und die Kinder Israel hatten getan, wie Mose gesagt hatte, und von den Ägyptern gefordert silberne und güldene Geräte und Kleider. Die Israeliten gingen mit Silber, Gold und schönen Kleidern. Dabei haben sie die Ägypter nicht wie in einem Raubzug bestohlen. Die Ägypter gaben ihnen, was sie wollten, freiwillig. Vorher war es vollkommen undenkbar, dass so etwas geschehen würde. Und dann Vers 36, dazu hatte der Herr dem Volk Gnade gegeben vor den Ägyptern, dass sie ihnen leiden und entwandten es den Ägyptern. Das heißt, sie bekamen von den Ägyptern freiwillig, was sie wollten. Sowas kann nur Gott machen. Eigentlich waren die Israeliten ein versklavtes und vertriebenes Volk. Und jetzt zogen sie aus wie ein siegreiches Heer. Im Namen des Herrn der Herren und dem König aller Könige, der sie aus der Gefangenschaft befreit hat, so wie er dich aus der Gefangenschaft der Sünde befreien will. 2. Mose 12, 37. Also zogen aus die Kinder Israel von Ramses gen Sukkot 600.000 Mann zu Fuß ohne die Kinder und zog auch mit ihnen viel Pöbelvolk und Schafe und Rinder, fast viele und fast viel Viehs. Es waren wahrscheinlich über 1 Million Menschen mit einer unübersehbaren Menge an Tieren, die aus Ägypten auszogen. Und sie gingen ohne Krieg, ohne Kampf, ohne Widerstand, weil Gott für sie gekämpft hatte. Solche Siege kann nur Gott erringen. Er hatte einen gewaltigen Sieg für sein Volk errungen. Und dann Vers 39. Und sie bucken aus dem rohen Teige, den sie aus Ägypten brachten, ungesäuerte Kuchen. Denn es war nicht gesäuert, weil sie aus Ägypten gestoßen wurden. Sie wurden weggestoßen, das schnell gehen, und kamen nicht und konnten nicht verziehen. Also sie konnten nicht warten und hatten ihnen sonst keine Zehrung zubereitet. Auch hier ein Hinweis, darauf, dass die Israeliten so schnell wie möglich gehen mussten. Man wollte sie loshaben. Sie wurden aus ihrer Sklaverei regelrecht gestoßen. Sie wurden zur Freiheit gezwungen. Vers 40, die Zeit aber, die die Kinder Israel in Ägypten gewohnt hatten, ist 430 Jahre. Da dieselben um waren, ging das ganze Heer des Herrn auf einen Tag aus Ägyptenland. Gewaltig. Das Volk Israel ging als Heer des Herrn auf einen Tag aus Ägyptenland. Ein Heer ist eine Armee. Sie waren keine bewaffnete Armee, aber sie waren die Armee des Herrn, in der Gott für die Armee kämpft. Und zu dieser Armee gehören die, die Gottes Kinder sind. Da zog das ganze Heer aus Ägyptenland. Und wie geht ein Heer aus dem Feindesland? Ein siegreiches Heer bringt immer Beute mit. Und so war das bei den Israeliten auch. Denn der Herr neigte das Herz der Ägypter zu den Israeliten, dass sie ohne Kampf alles hergaben, was die Israeliten wollten. Eigentlich hatten die Israeliten nur ungesäuertes Brot dabei. Und man fragt sich, wie sollten sie das in der Wüste überleben? So mancher Christ fragt sich auch, wenn er wenig hat, wie er das überleben soll. Wie soll er seine unüberwindbaren Probleme lösen? Und wisst ihr, jeder von uns hat unüberwindbare Probleme, jeder. Aber Gott versorgt seine Kinder, so ist das immer. Das ist keine leere Floskel. Das ist das Versprechen der Treue und Fürsorge Gottes, wenn wir ihm gehorsam sind und das tun, was er von uns haben will. Und so bekamen die Israeliten Gold und Silber. Und wenn sie in der Wüste Karawanen begegneten, konnten sie immer das kaufen, was sie brauchten. Eine Sache scheint mir noch wichtig, in Vers 31 erwähnt. Dort sagt Pharao zu Mose und Aaron: Geht hin und dienet dem Herrn, wie er gesagt hat. Das Volk ging aus der Knechtschaft Ägyptens mit den Schätzen Ägyptens, um was zu machen? Sie gingen, um dem Herrn zu dienen. Das scheinen viele Christen vergessen zu haben. Sie haben sich zu Jesus bekehrt, sie haben das Blut Jesu angenommen, sie haben Jesus um Vergebung ihrer Schuld und Sünde gebeten, aber dann leben sie nur noch für sich und ihre Ziele. Aber unser Herr will, dass wir ihm dienen. Er will, dass wir ihm gehören. Er will unser Herr sein. Er will uns führen und leiten. Und er will, dass wir ihm den ersten Platz geben. Er will unseren Gehorsam. Denn darin liegt der größte Segen für uns selber. Wir wissen aus 2. Mose 25, dass die Israeliten das Gold nahmen, um eine Stiftshütte zu bauen. Das war ein Ort, an dem Gott unter ihnen gewohnt hat. Und da wurden viele Dinge mit Gold überzogen. Aber ein paar Kapitel später, in 2. Mose 32, nahmen sie dieses Gold und bauten einen Götzen, ein goldenes Kalb, das sie angebetet haben, und Gott wollte sie alle umbringen. An dem sehen wir, dass wir mit dem, was Gott uns gibt, alles Mögliche tun können. Wir können für Gott oder für uns selber leben. Die Bibel sagt, wer für sich selber lebt, der wird das Leben verlieren. Und Jesus sagt, wer das Leben verliert um meinetwillen und das Leben für meine Ziele aufgibt, der wird das wirkliche Leben gewinnen. Der wird den Segen Gottes erfahren. So wie die Ägypter damals oder so wie die Israeliten damals durch das, was die Ägypter hergegeben haben. Kommen wir zum Schluss. In Vers 40 haben wir gelesen, dass 430 Jahre in Ägypten vergangen waren. Und dann zog das ganze Heer des Herrn aus Ägypten. Es war der Moment, der von Gott angekündigt war, und der Herr hat seine Versprechen alle gehalten. Er hat sich als treu erwiesen, wie er das immer tut. Gott hat seine Verheißungen alle erfüllt, auch wenn es zwischendrin furchtbar aussah. Es sah aus wie eine große Niederlage. Gott hat in seiner Macht und Stärke den mächtigsten Herrscher der damaligen Zeit in die Knie gezwungen. Und Gott ist auch heute noch in der Lage, große Wunder zu tun. Warum? Ihm ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Gott hat seine Kinder siegreich aus der Sklaverei der Sünde geführt. Menschlich gesehen vollkommen unmöglich. Das konnte sich auch damals keiner vorstellen, weil der Pharao so mächtig war. Aber Gott lässt sich nicht spotten und Gott bringt seine guten Absichten immer zu seinem guten Ende. Der Herr sorgte persönlich für Recht und Gerechtigkeit für seine Kinder. Und so ist das auch heute. Und das ist der Grund, warum wir mit großer Zuversicht und Gelassenheit in die Zukunft gehen. Denn unser Herr wird bei allem Chaos und allen unlösbaren Problemen, damals wie heute, alles wunderbar und herrlich hinausführen. Das hat er uns versprochen. Und dann lesen wir den letzten Vers von unserem Predigttext für heute, 2. Mose 12, 42. Darum wird diese Nacht dem Herrn gehalten, dass er sie aus Ägyptenland geführt hat. Und die Kinder Israels sollen sie dem Herrn halten, sie und ihre Nachkommen. Gott wollte, dass die Kinder Israel nie vergessen, wie sie aus der Sklaverei in die Freiheit geführt wurden. Bis heute feiern die Juden das Passafest zum Gedenken an ihren Auszug aus Ägypten. Der Auszug aus Ägypten war der Anfang eines neuen Lebens in der Freiheit. Genauso ist meine Bekehrung, meine Entscheidung für Jesus ein Auszug aus der Sklaverei der Sünde in ein Leben der Freiheit, in der die Sünde keine Macht mehr über mein Leben hat. Wer Jesus annimmt, der hat Vergebung seiner Schuld und er hat heute schon einen versprochenen Platz im Himmel. An diesen Tag unserer Bekehrung sollten wir uns immer erinnern, so wie die Israeliten sich immer an ihren Auszug aus Ägypten erinnern sollten. Wir sollten diesen Tag nie vergessen, denn das war der Tag des Auszugs aus dem Teufelskreis von Schuld und Sünde, von Verlorenheit, von Verdammnis und Hölle in ein Leben der Vergebung, der Reinigung durch das Blut Jesu, ein Leben unter dem Segen des allmächtigen Gottes. Gott selber führte sein Volk in die Freiheit und das macht Gott bis heute. Deshalb reden wir immer davon, dass die Menschen Jesus brauchen, weil nur er unsere Schuld und Sünde vergeben kann. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht, wenn wir von der Sklaverei der Sünde und der Hölle frei werden wollen. Was der allmächtige Gott an den Israeliten in Ägypten getan hat, war gewaltig. Unfassbar. Damit hatte keiner gerechnet. Was für ein Bild, was Gott an dir tut, wenn er in dein Leben kommt, wenn du ihn auf den Thron sitzen lässt in deinem Leben, wenn du ihm gehorsam bist, was er da tut, ist gewaltig, wie damals, dass wir aus dem Staunen nicht herauskommen. Denn Gott steht zu seinen Kindern und er hält alle seine Versprechen, die er uns in seinem Wort gegeben hat. Deshalb können wir in jeder noch so schwierigen Situation gelassen sein. Auch wenn wir es nicht immer sind. Aber dann nehmen wir Gottes Wort und hören, was David gesagt hat im Psalm 23, Vers 4. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Wisst ihr? Du bist bei mir. dein Stecken und Stab trösten mich. Dass der allmächtige Gott bei seinen Kindern ist, steht felsenfest. Darauf können wir uns immer verlassen. Verlass dich nicht auf deine Gefühle. Stummes Zeug, das ist vom Satan, wenn sie dich von Gott wegbringen. Deshalb können wir das sagen, was im Psalm 121 steht. Dort lesen wir: Meine Hilfe kommt vom Herrn. Woher denn sonst? Der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht kleiden lassen. Und der dich behütet, schläft nicht, ist hellwach. Der Hüter Israels schläft noch, schlummert nicht. Der Herr behütet dich, ist ein Versprechen. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass sich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem Übel. Er behüte deine Seele. Er behüte deine Seele bis in Ewigkeit. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Gott passt auf seine Kinder auf. Ich wünsche mir, dass ich das nie vergesse. Dass ihr das nie vergesst. Seien wir bereit, dass wir uns ihm ganz überlassen. Folgen wir ihm nach, dienen wir ihm. Hören wir auf, uns tausend Gedanken zu machen, die wir sowieso nicht beeinflussen können. Sagen wir alles unserem Herrn. Jeden Morgen beuge deine Knie, sag ihm, was dich belastet. Jeden Morgen das Gleiche und warte, was er tut. Vertraue ihm ohne Vorbedingungen. Gott macht es besser, als wir es uns vorstellen können. Und diese Geschichte aus dem Alten Testament ist eine Ermutigung für uns, dass wir vollkommen kapitulieren vor unserem Herrn und ihm nachfolgen. In Jesu Namen. Amen. Herr Jesus Christus, ich danke dir, Herr, wie du schon damals bei den Israeliten gewirkt hast. Und du bist der Gleiche heute. Und Herr, ich danke dir, dass es sich lohnt, dir zu vertrauen, Herr. Und du wirst am Ende deine Pläne hinausführen. Und wir bitten dich, dass noch viele Menschen ihre Knie vor dir beugen und dass wir sie auch jeden Tag vor dir beugen und dir nachfolgen. Denn du bist der allmächtige Gott, der seine Kinder lieb hat. Amen.